Bonjour, liebe Freunde. Es geht wieder los zum Science Tour Podcast. Es wird langsam heiß, nicht nur die Temperaturen, sondern auch im Finale der Tour de France. Es geht heiß her im Kampf um das Bergtrikot, um die GC-Favoriten. Wir reden heute über die letzten Tage. Wir haben auf jeden Fall zahlreiche Etappen zu analysieren. Da ging es auf jeden Fall richtig ab. Und mein Kollege, wie immer, diesmal aber auf Video, ist Lennart, denn der ist nämlich in einer anderen Zeitzone. Willkommen, Lennart.
Hallo, Lukas. Ich bin in den USA, genau, gerade aufgewacht. Das erste Mal in meinem Leben ein Frühaufsteher und stehe hier um 6 Uhr morgens auf, ganz von alleine und deswegen jetzt zu früher Stunde den Podcast.
Ja, auf jeden Fall spannend. Ich denke, wir kriegen das hin. Wir sind auf jeden Fall, also ich bin auf jeden Fall hier schon wieder komplett am Brennen. Richtig Bock. Bevor wir aber loslegen thematisch, lass uns doch einmal noch unseren Leadout-Man, unseren Anfahrer, unseren Edelhelfer, Wasserträger nennen, und zwar ProBike Shop, der den ganzen Spaß hier anschiebt. Und schaut doch mal gerne auf ProBike Shop hier vorbei, auf die Seite ProBike Shop, da seht ihr gerade aktuelle Tourangebote, ob Bikes, Material oder mehr. Einfach unten auch den Link in der Beschreibung der Shownotes anklicken und dann seid ihr komplett dabei. Gut, wir starten in die, na, was ist es mittlerweile? Wir sind ein bisschen asynchron, würde ich sagen, zu den Wochen. Wir sind ja schon in der dritten Woche drin. Wir haben aufzuräumen die zweite Woche mit den Highlight-Etappen und jetzt gerade parallel die letzten Pyrenäen-Etappen. Ich möchte direkt beginnen, bevor ich dir das Wort übergebe. Und zwar, ich muss ja sagen, ich bin ja stark enttäuscht von deiner Prognose vom letzten Mal. Denn du hast zwar recht, aber du hast alles auf den falschen Tag zurechtgelegt. Die Taktik war komplett richtig, aber du hast gedacht, es passiert erst Alpe d'Huez. Was war los? Warum denn so ein massiver Fehler?
Ich weiß es nicht. Ich habe Jumbo Visma komplett unterschätzt. Beziehungsweise, ich glaube, die hatten früher das Bedürfnis, Poggi mal zu cracken, als ich gedacht habe. Beziehungsweise, sie haben sich halt vielleicht auch gedacht, UAE rechnet mit genau dieser Taktik am Tag danach und haben das Ganze dann mal vorgezogen. Ich finde, der Galibier eignet sich natürlich schon auch von der Seite für die ganze Geschichte und das haben sie richtig gut gemacht. Also grundsätzlich, ja, also die Idee war die gleiche, die ich hatte, nur ich hätte eher gedacht, dass man die Etappe danach nutzt, um noch größeren Schaden anzurichten. Aber vielleicht haben sie auch an dem Tag gesehen, dass Poggi schon irgendwie nicht so gut drauf ist und vielleicht in der Körpersprache auch gesehen, dass da was im Argen liegt und haben gedacht, okay, let's do it.
Ich glaube noch zusätzlich, ich hatte mal ein bisschen jetzt gerade auch mich mit Thema Vingegaard und Pogacar beschäftigt und ich glaube, denen ist bekannt, dass Vingegaard, da können wir gleich mal ein bisschen näher drauf eingehen, dass der weniger Leistungseinbuße in der Höhe verzeichnet. Der kann, glaube ich, echt ganz gut seine Performance in der Höhe erbringen und haben sie wahrscheinlich im Trainingslager auch schon feststellen können, sodass sie vielleicht mit dem Galibier und gerade im Col du Grenon, wo ja zwei Anstiege sind, die, sagen wir mal, sehr viel Zeit oberhalb von 2000 Meter verbringen, dass man da diesen Joker noch eher ziehen kann. Und ich bin ja zum Teil der Meinung, dass nicht nur Jumbo-Visma vieles richtig gemacht hat, sondern auch Pogacar was falsch gemacht hat, beziehungsweise sich halt selber auch so ein bisschen selber gecrackt hat. Ob er es dann geschafft hätte oder nicht, ist immer die andere Frage, aber er hat es auf jeden Fall nicht einfacher gemacht. Und dann ist natürlich Vingegaard in dem entscheidenden Moment losgegangen, als sowieso Pogacar so ein bisschen angenockt war und sein Vorteil der Höhe noch da reinkam und konnte natürlich dann seine 2 Minuten 51 waren es am Ende, dann abnehmen. Eindrucksvoll, ja.
Ja, definitiv. Das ist halt so, wenn du weißt, dass du in der Höhe gut bist, dann war das die Etappe, wo du voll auf die Karte setzen musst, weil zweimal über 2000, 400 Meter, ich glaube, der Col du Grenon endet auf 2,4,
weil
die
genau.
Ankunft war dort. Dann musst du den Tag nutzen. Der andere Tag war nicht so ganz, war nicht ganz so hoch, ging es auch über den Galibier. Der Croix de Fer ist dann aber schon nicht ganz so hoch und Alpe d'Huez auch nicht. Genau. Und ja, da waren sie auch wieder auf einem Level. Willst du kurzes Recap geben für alle, die es nicht gesehen haben, was da passiert ist? Wir können mal ein bisschen schauen, warum es genau so gemacht wurde.
Ja, ich kann es mal gerne versuchen, weil ich muss sagen, da waren so viele Jumbo-Visma-Fahrer vorne irgendwo verteilt, dass ich selber nicht so ganz sicher war, wer jetzt gerade hier noch eine Aufgabe hat und wer jetzt gerade noch, also natürlich an alle eine Aufgabe, aber das war so eine Meisterleistung. Wir fassen mal zusammen, Wout van Aert kann ja irgendwie wieder alles, den schickt man mal irgendwie nach vorne, da kann man, den hat man eine sichere Bank, dass man den als Relaisstation irgendwo einsammeln kann. Korrigiere mich, wenn ich was falsch liege, ist da noch jemand zwischen gewesen noch? Ich glaube, er war als Relaisstation und die anderen sind über den Berg gekommen, ne?
Ja, genau, also die anderen sind über den Berg gekommen. Ich glaube, Laporte fährt als erster los.
Genau, und Laporte fährt als erster los. Relativ schnell isoliert sich irgendwie die Gruppe der besseren Bergfahrer, dezimiert sich so ein bisschen. Und dann ist es auf einmal, dass Pogacar nicht mehr so viele Helfer hat, sprich eigentlich kaum noch jemanden. Und Vingegaard und Roglic dann anfangen, ihn zu attackieren, was sie sehr gut machen. Also es ist ja wirklich Schlag auf Schlag. Klassische Crit-Racing 2 gegen 1 Taktik, was wir mal besprochen hatten.
Ja.
Los geht's und Roglic attackiert und Pogis erster Fehler, er fährt Vollgas hinterher. Wir hatten ja schon mal gesagt, du kannst Roglic dann auch so ein bisschen auf Abstand lassen, an der langen Leine. Ja. Und sorgst vielleicht selber dafür, dass die Taktik von Jumbo Visma sich neutralisieren könnte. Gut, in dem Moment weißt du noch nicht, dass er irgendwann vielleicht krachen geht, aber so richtig souverän war jetzt die ganze Tour noch nicht. Und dann hast du irgendwie so einen Roglic, der vielleicht auf 2 Minuten vorne rumfährt. Du wartest, Pogacar so ein bisschen, wartet quasi ab, näht das Tempo jetzt auf, aber übertreibt es nicht und kannst vielleicht dann sukzessive am Grand Nord wieder zufahren. Und so war es, dass er quasi direkt hinterhergestiefelt ist, Vingegaard attackiert, dann wieder hinterher, wieder nächste Attacke, wieder hinterher. Und das sind 3 Efforts, die kosten. Und dann hat Pogacar den 2. Fehler begangen. Ich verstehe seine Herleitung so ein bisschen. Er hat dann irgendwie versucht, das Ding von vorne zu kontrollieren, dass er sagt, ich nehme das jetzt in die Hand und ich drücke euch jetzt mein Tempo auf, dass diese Attacken aufhören.
Mhm.
Was dann aber meiner Meinung nach in der Höhe ab 2000 Meter beim Galibier dazu führt, als er von vorne fährt und eigentlich den Leadout-Man für Roglic und Vingegaard macht, dass er sich ja halt selber natürlich auch ab die 2000 Meter die energetischen Reserven komplett zieht. Also das kostet richtig Kohlenhydrate, Leute, für alle, die vielleicht noch nicht in der Höhe waren. Das merkst du auch. Das ist nicht einfach nur eine Gerede, sondern die Sauerstoffaufnahme, die maximale, ist reduziert. Und wenn du vielleicht deinen Sweetspot auf Ebene entspannt fahren kannst, ist es da oben etwas teurer. Und dann fährt er halt seine Dauerleistung. Ganze Zeit von vorne fährt die anderen beiden so ein bisschen bei Galibier. Die sparen sich halt die Leistung auf. Unten gibt es dann Relaisstation Wout van Aert, der bereit ist, dort aufzugabeln. Fand ich ganz witzig, dass er irgendwie da oben gewartet hat und nachher kam er mit so einem Train vorbeigeschossen, als sie das irgendwie so ein bisschen zu spät mitbekommen
haben. Ich muss noch kurz einmal reingrätschen. Ich meine, den Teil von Pogacar fand ich eigentlich okay, weil an dem Punkt fährt Vingegaard ja im Hinterrad jetzt auch nicht viel weniger. Der Galibier ist jetzt nicht super steil, aber auch ja, du sparst dir so ein paar Prozent. Ich verstehe schon, was er gemacht hat. Er hat sich gedacht, so, okay, wenn ihr jetzt in der Überzahl seid und ihr attackiert mich hier alle gegenseitig, dann fahre ich jetzt so schnell, dass ich weiß, dass nur noch einer von euch mitfährt. Und dann ist es halt einer gegen einen. Also er hat sich sozusagen, dass den numerischen Vorteil von Jumbo Visma hat er zunichte gemacht. Vorher bin ich vollkommen deiner Meinung, als sie da bei den Telegraph fahren, die in die Abfahrt rein attackieren und er alleine ist, hätte ich dann Roglic auch kontrolliert fahren lassen. Weil der schon Rückstand hatte und weil in dem Moment, wo er mitgeht und losspringt, macht er die beiden Helfer, die er noch hat, die sind total wertlos, weil die nicht mitfahren konnten. Du siehst später, wie Marc Soler wieder ranfährt an dieses Grüppchen mit Thomas, Roglic, Vingegaard und Pogacar. Marc Soler springt dann dahin und auch Rafael Majka kommt halt irgendwann auf der Abfahrt natürlich durch Wout van Aert, das können wir gleich nochmal besprechen, wieder zurück. Aber da waren ja noch 2 Leute und die 2 hätte ich erstmal aufgebraucht, bevor ich dann gesagt hätte, so okay, jetzt gehe ich hier in, wie sagt man so schön, Mano a Mano und in den Einer-Kampf. Und das kann man vielleicht ein bisschen routinierter machen, aber ich in dem Moment, hatte wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, dass Vingegaard so stark ist in diesem Jahr. Und hat sich gedacht, ich mache das wie die anderen Zeiten immer so, ja gut, wenn der fährt, fahre ich auch. Die Helfer brauche ich nicht so richtig, weil die letzten Jahre, vor allem im ersten Jahr, hat er ein relativ schwaches Team gehabt, letztes Jahr war es schon besser. Und das ist halt, dafür hat er auf jeden Fall bezahlt dann.
Ich wollte sagen, letztes Jahr muss man dazu sagen, dass, ich habe es jetzt mal gerade in der Recherche mit Pogacar und nochmal intensiv gelesen, Inigo San Millán, sein Trainer, hat es ja auch mehrfach nochmal gesagt, dass die Konkurrenz war letztes Jahr auch deutlich schlechter. Man möchte jetzt nicht, man kann so einen Carapaz, muss man jetzt nicht schlecht reden, der ist ein super Radfahrer, aber er sagte, die Attacken, die da gefahren wurden, er ist ja weggefahren und keiner ist hinterhergefahren. Die haben ja schnell auf Platz 2 geschielt und haben ihn einfach machen lassen. Und da sagte Inigo ja schon nach der ersten Woche, der macht nicht mal gerade seine Trainingswerte. Das ist eigentlich plakativ, sehr überspitzt gesagt, hat er keine Konkurrenten. Die geben ja quasi auf, bevor sie den Angriff annehmen. Und so geht er vielleicht auch mit der Einstellung in diese diesjährige Tour. Vingegaard, der seine erste Tour letztes Jahr fährt, also da kann man es nicht erwarten, dass der so stark da rauskommt, obwohl er schon fantastisch gefahren ist. Und dann geht er vielleicht auch mit so einer Einstellung rein, so ich habe die alle im Griff.
Ja, letztes Jahr war es auch wirklich eine ganz andere Dynamik. Also sobald die beiden ersten Alpenetappen durch waren, auf der ersten Alpenetappe war Pogacar einfach richtig stark, da hat er ja richtig Zeit rausgeholt. Dann auf der Etappe nach Tignes sind die oben raus auch wieder alle gecrackt, auf dem letzten Stück da vom Stausee hoch. Und ab dem Punkt, wie du schon sagtest, fahren die alle um Platz 2 und denken sich so, okay, mich interessiert nicht wirklich, was der Pogacar macht, aber Vingegaard guckt, was Carapaz macht und Carapaz ist Vingegaard. Dann haben sie noch einen Blick auf Ben O'Connor gehabt und der musste eigentlich nur die ganze Zeit Sweet Spot Schwelle hinterherfahren. Ja. Und sagen, ich lasse jetzt hier niemanden weiter weg als eine Minute, weil ich schon 4 oder 5 Vorsprung habe. Und ja, dieses Jahr ist es halt anders. Und da kommt halt ein Vingegaard auf einmal ins Rennen, der richtig stark ist. Und der auch ein super starkes Team hat. Und also das haben die fantastisch gemacht da.
Ja.
Was sie nicht fantastisch gemacht haben, fand ich, war dann, sie hatten dann oben über den Galibier, war Roglic deutlich weiter hinten als Steven Kruiswijk, der noch lange über die Kuppe fast mit dabei war. Dann haben sie Wout van Aert zurückgeholt von vorne aus der Gruppe und den nach ganz hinten geschickt zu Roglic und den wieder nach vorne zu fahren. Dann waren sie kurz, glaube ich, zu 5 in der Gruppe oder so.
Ja.
Fahren dann unten in den Col Granon rein, bringen aber Maika mit von hinten. Und nach 1 Kilometer am Col de Granon war nur noch ein Jumbo-Fahrer da mit Vingegaard. Es hat am Ende funktioniert.
Ja, und Maika dabei.
Und genau, das ist der Punkt. Und Maika fährt halt irgendwie noch 5 oder 6 Kilometer dann da diesen Col de Granon hoch. Und dann denkst du dir so, okay, also jetzt haben sie einen wieder zurück ins Spiel gebracht, der auch noch da ist. Aber keiner von den Leuten, die sie mit ins Spiel gebracht haben, ist noch da. Geschweige denn Wout van Aert. Und dann war das ein bisschen so, oh, wenn das jetzt schief geht, dann war das vielleicht ein Fehler.
Ja, das hatte so ein bisschen was von Schachspielen, wenn du deine eigenen Figuren opferst, aber kriegst kein Schachmatt erzeugt. Du hast einfach so,
genau so.
Hast einfach nur deine entscheidende Figur damit gecrashed.
Und dann verlierst du noch deine Dame oder sowas. Also das war irgendwie erstmal so, oh, shit. Und dann, ich bin auch der Meinung, wenn Maika nicht da gewesen wäre, hätte der vielleicht noch mehr Zeit verloren an dem Tag, weil Maika ist ja erstmal ein kontrolliertes Tempo gefahren. Und wir haben da das erste Mal gesehen, glaube ich, und das ist der Punkt. Das erste Mal gesehen, dass Pogacar bei einer Attacke sitzen bleibt und erstmal sagt so, Maika, fahr du noch ein Stückchen, als Vingegaard geht. Der springt nicht sofort ins Hinterrad. Und das ist so, das hätte er vorher mal machen sollen. Genau diesen Move. Aber wenn du vorher denkst, du bist Superman, dann springst du halt auf alles, was sich bewegt. Und
das Van der Poel-Syndrom.
Ja, genau. Er sollte mehr so fahren. Also, eigentlich ist es halt langweiliger. Aber er sollte halt häufiger vielleicht mal so fahren. Wie er das da im Col du Granon gemacht hat, nur mit halt seinen normalen Watt. Und das wäre, glaube ich, taktisch ein bisschen klüger. Da hat Vingegaard definitiv auch ein bisschen mehr taktischen Input vom Seiten des Teams bekommen.
Ja, absolut. Ich glaube auch, dass das Team UAE sich auch lange darauf ausgeruht hat, dass er so stark ist, dass sie ja nicht, sie müssen ja sich keine schlaue Taktik einfallen lassen, wenn du einen Pogacar hast, der natürlich immer so dominieren kann. Wir können mal direkt in der Stelle eingrätschen, weil ich habe jetzt auch ein Video vorbereitet, für alle, die es nochmal visuell sehen wollen, kommt auf jeden Fall in den nächsten Tagen, über die Leistungen, also zumindest die kalkulierten Leistungen von Vingegaard und Pogacar. Problem bei Jonas Vingegaard, solange der uns mal keine Fitfiles hier zuschickt, sind wir darauf angewiesen, uns die Kalkulationen anzuschauen, die über die Summe hinweg, ich glaube, ich habe insgesamt 15 bis 18 Time Trials, also sprich Leistungen auf Zeiträume, relative Kalkulationen gefunden, sprich dann kann man halt, falls mal 2, 3 daneben gehen in der Kalkulation, bekommst du immer noch über das Critical Power Modell eine ganz gute Einschätzung, was der Junge kann.
Ja.
Und wenn man das mit Pogacar vergleicht,
die Kalkulationen sind ja auch relativ gut. Es gibt einen, ich habe schon 100 Mal genannt, diesen Twitter-Account von dem Finnen, dessen Namen ich absolut nicht aussprechen kann. Der kalkuliert jedes Jahr, legt er sich eine Tabelle an, das muss eine Heidenarbeit sein, mit allen Anstiegen und auch Teilsegmenten und der gleicht damit die Formel immer wieder ab. Und der ist halt in einem extrem guten Bereich. Also der nimmt sich jemanden, dessen Power, der mit Powerfiles hochlädt. Ich glaube, Sepp Kuss nimmt er relativ häufig.
Mhm.
Und dann kalkuliert er und guckt halt, inwieweit die Abweichung da ist. Und also diese Rechnungen sind schon, also die sind jetzt natürlich nicht auf Watt genau. Das ist ja auch zwischen den Powermetern immer unterschiedlich. Aber damit kannst du schon arbeiten. Also
ich fand,
das ist jetzt nicht super weit hergeholt.
Ich fand es ganz witzig, weil ich glaube, Lantern Rouge bezieht sich dann immer auf Nijchaka und Nijchaka ist wahrscheinlich dann bei dem Finnen oder so und ich habe noch eine Gruppe um den Franzosen gefunden. Es kommt halt immer sehr ähnliche Werte bei raus. Deswegen, ich sag mal, in der Fülle von Daten kann man davon ausgehen, dass man irgendwo auf 0,1 bis 0,2 Watt pro Kilo da schon sehr, sehr nah rankommt. Und es reicht uns ja erst einmal aus, um das uns anzuschauen. Und ich finde es ganz, ganz interessant, weil der Lanterne Rouge, der hat da so einen schönen Plot gemacht aus relativer Leistung und Time Trials. Das sieht man immer ganz gut, wie die Verläufe dann aussehen. Und das jetzt im Vergleich Pogacar-Vingegaard, siehst du, dass alles unterhalb von 30 Minuten der Pogacar tendenziell im Vorteil ist. Sprich, jegliche relative Leistungen im Time Trial 10, 20, 5 Minuten ist Pogacar immer meist besser gewesen. Und das ist ja genau das, was wir auch in den ersten Etappen gesehen haben. Nehmen wir Planche de Belfi, nehmen wir die 6. Etappe, wo er im Sprint gegen Matthews gewinnt. All diese Dinger, wo er dann nochmal Bonussekunden bekommt, wo er nochmal 2-3 Sekunden hier sich zurecht sammelt und so weiter. Das ist halt seine Stärke. Das ist
ein bisschen glykolytischer.
Ja, genau, genau, das ist es halt. Also VO2 Max könnte bei den beiden relativ ähnlich sein. So hohe 80, also sehr, sehr hoch auf jeden Fall. Und dann glykolytischere Leistung, sprich hohe Laktatbildungsrate, Anaerobic Power ist halt ein bisschen höher und am Ende kommt der halt besser über die 5-Minuten-Berge. Jetzt kippt das Ganze, wenn du aus einer Linie malst, dann ist die quasi, fällt die steil am Anfang runter, Critical Power Linie, und dann gleicht sich das Ganze ja Richtung Schwelle mal so ein bisschen an. Und wenn wir jetzt den Trend, den Plot von Vingegaard uns anschauen, ich versuche es mal wörtlich zu beschreiben, dann ist der Kurzzeit-Performance-Bereich sub 30 Minuten, also unterhalb, etwas geringer fällt er aus. Dafür aber die Time Trials oberhalb von 30 Minuten länger, sind die sogar weniger Leistungsverlust als bei Pogacar. Das heißt, er ist zwar irgendwie so 20 Minuten dann irgendwie 6,3, 6,4. Dafür verliert er aber nur so ein bisschen, wenn er auf 40 Minuten 6,1 fährt. Und das heißt, je länger der Anstieg, desto eher spielt sogar in die Karten von Vingegaard. Ab 30 Minuten sind die gleich auf und alles darüber ist Vingegaard sogar dann halt besser.
Und wenn dann auch die Höhe, da ein Höhenvorteil reinkommt, dann kannst du relativ klar sagen, die Alpen-Etappen oder generell die Alpen liegen im Vingegaard mehr, aber die Pyrenäen mit den kürzeren und manchmal auch steileren Anstiegen, die könnten im Pogacar jetzt nochmal besser liegen. Also die Anstiege jetzt in den Pyrenäen sind, ich meine heute, wir nehmen heute auf, während ich hier am Morgen sitze, die Etappe, welche ist das? 17. glaube ich. Col d'Aspin ist länger, in Anführungsstrichen sind 12 Kilometer. Dann hast du aber den nächsten mit 3,5, dann hast du einen mit 8,5 und der zum Ziel hoch nach Périgueux, der ist 8,1 Kilometer. Also das sind alles so Anstiege, die eher so zwischen 20 bis 30 Minuten dauern und nicht so Brecheranstiege, so lange Dinger wie ein Galibier über den Lotteré etc., die halt super lang werden und dann auch noch Höhe. Das heißt, besser hätte es eigentlich nicht laufen können von der Spannung. Ich finde auch, es ist super attraktiv mit dem ganzen Renngeschehen. So, Pogacar war immer der Dominator, jetzt muss er attackieren. Und jetzt hat er ja auch ein Terrain, was ihm liegt. Also das ist, das könnte absolut noch richtig, richtig spannend werden. Aber ich habe dich unterbrochen.
Ja, also gut, ist ein super Hinweis, weil ich bin jetzt hier gerade live mit dem Livestream am Start. Also ich kann euch gleich hier den Podcast-Zuschauern oder Zuhörern einen Kommentar abgeben, der absolut nichts bringt, wenn du das Bild nicht siehst. Wie so ein richtig schlechter Kommentator. wow, was ist da passiert? Nee, kleiner Spaß. Du hast recht, weil ich glaube, heute haben wir dann drei Kategorie 1-Anstiege mit dem Schlussanstieg nach Périgueux. Wir haben 1, 2, 1 und Périgueux. Und das bedeutet, du hast ja diese Möglichkeit, dass Pogacar wirklich es schaffen kann, sich an der Kuppe eventuell mal abzusetzen, wenn er dann noch durchzieht, dass dann eventuell wirklich was bei rumkommt. Und die Etappe ist halt auch nicht so lang mit 131 Kilometer. Zurzeit kann ich sagen, wir sind bei Kilometer 76 vor Ziel und irgendwie ist noch gar nichts passiert. Schauen wir mal, was gleich noch weitergeht. Es geht gerade in Col d'Aspin. Und können gleich mal deine Hypothese überprüfen. Ich wollte nur sagen, das, was du schon gesagt hattest, Höhenvorteil auf Vingegaards Seite, absolut. Teamvorteil auf Vingegaards Seite, jetzt gerade, ich sag mal nicht, egalisiert sich das, aber auch Jumbo-Visma wird geschwächt. Und jetzt geht es halt so ein bisschen.
Das ist immer noch so.
Ja.
Also, wir haben ja gerade eben schon mal geguckt, die sind jetzt heute Morgen, Rafael Majka nicht gestartet, Marc Soler gestern out of time limit. Das heißt, es sind insgesamt noch 4 UAE-Fahrer im Rennen. Und damit wird es auf jeden Fall eng. Also, der sollte sich jetzt, wenn er nochmal richtig gute Beine hat, vielleicht nicht direkt das gelbe Trikot sichern, weil sonst fährt da ein Mark Hirschi, Brandon McNulty vor ihm und noch einer, den ich gerade vergesse, Mikkel Bjerg. Gut, der ist eine Maschine, der kann lange von vorn fahren, aber die drei Nasen müssen dann das gelbe Trikot verteidigen. Das wird auf jeden Fall auch eine richtig harte Nummer.
Und aber so toll er gefahren ist, aber Mark Hirschi zeigt leider dieses Jahr gar nicht, was er so richtig eigentlich kann. Der ist ab Etappe 1 hat er Probleme. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend und bin gespannt, was die nächsten Etappen kommen. Sollen wir mal ein bisschen weiter steigen, weil du hast auch ein bisschen was vorbereitet bezüglich einem ganz, ganz spannenden Etappenfinale. Ich war begeistert. Ich habe gedacht, also ich hätte bis Kilometer 1 vor Ziel auch noch keine Wette irgendwie, oder sagen wir mal 2 vor Ziel, hätte ich keine Wette abgegeben. Und zwar Matthews gegen Betiol. Wie fandst du das denn?
Ja, ich habe ja schon die ganze Zeit hier über die Etappe nach Monday geredet.
ja, das
über
stimmt.
Den Monte Jalabert. Ich finde das immer ein cooles Finale und es hat mich auch wirklich nicht enttäuscht wieder. Matthews, habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, ist ein richtig geiler Fahrer, hat ja. sich meiner Meinung nach aber keinen Gefallen getan, dass er sich so sehr in diese Richtung trainiert hat. Mhm. Auf der anderen Seite hat das jetzt geklappt, mit dem Etappensieg das erste Mal seit 5 Jahren. Dann gibt ihm das sicherlich recht. Der ist halt längst kein so schneller Sprinter mehr. Der hat da definitiv seine Laktatbildungsrate in eine andere Richtung gedrückt. Der muss meiner Meinung nach eine unglaubliche VO2 Max haben. Mhm. Auch in den Jahren, wo er nämlich relativ endschnell war, ist er auch sehr gut über Anstiege gekommen. Und war da auch mal Fünfter bei Lüttich Bastogne. Also das ist sicherlich kein reiner Sprinter gewesen. Und nach Monday jetzt fährt er aus einer größeren Spitzengruppe los. Ist, glaube ich, kurz Solist, wird dann nochmal von ein paar Leuten eingeholt, fährt mit denen dann weiter. Da sind dann dabei, ich glaube, Großschartner ist dabei gewesen. Wen hatten wir noch in der Gruppe? Auf jeden Fall war es eine Gruppe mit richtig guten Fahrern, wo du sagst, okay, da sind auch welche am Berg besser als der. Und der fährt dann in diesen Anstieg rein.
Thibaut Pinot war noch dabei.
Ja, der war aber in der größeren Gruppe, oder nicht?
Ja, genau, in der größeren. Ja. Und Marc Soler auf Platz 4 in der größeren.
Genau, die fahren halt unten rein in dieser Vierergruppe dahinter, die mit 30 Sekunden eine größere Verfolgergruppe. Unter anderem mit Lennart Kemner und Patrick Konrad und eben Alberto Bettiol und zwei weiteren IF-Fahrern. Und Matthews fährt erst schon direkt relativ früh in dem Anstieg weg und ist dann solo an dem 10,5% steilen Anstieg nach Monday. Und dann wird's super interessant, hinten aus der Gruppe attackiert Bettiol. Ist auch nicht der Fahrer gewesen, wo ich gesagt habe, so, das ist er. Das ist hier der Stärkste an so einem Anstieg, weil der relativ schwer ist. Fährt dann weg und fährt auch ran. Dann fährt er irgendwann direkt vorbei, fährt ein bisschen von vorne und attackiert ihn dann. Und Matthews kriegt Lücke, aber hält die Lücke irgendwie. Dann dachte ich kurz, jetzt crackt er, als Bettiol nochmal so ein bisschen das Tempo hoch aufnimmt. Und dann kommt aber so der Punkt, wo Matthews wahrscheinlich sich gedacht hat, so, ich gucke jetzt einfach kurz, ich weiß, was ich ungefähr fahren kann. Ich weiß, und das ist auch wirklich eine ganz große fahrerische Qualität. So.
Absolut.
Ich merke, ich habe gerade so und so eine, also ich meine, merkst du immer so, es ist so ein gutes Brennen noch in den Beinen.
Ja.
Es gibt so ein gutes Brennen und ein böses Brennen für mich. Das böse Brennen ist so, ich verliere die Kontrolle, das wird immer schlimmer. Das gute Brennen ist so, oh, das tut saumäßig weh. Ich merke, hier ist richtig Laktat im Bein. Aber ich merke auch, dass es nicht schlimmer wird bei dieser Leistung, die ich gerade fahre. Wenn du die konstant weiter fährst, dann hast du halt als Sprintertyp oben, da kommt der Punkt, wo du sagst, okay, jetzt sind noch 300 Meter Anstieg oder 200 Meter. Jetzt kann ich nochmal richtig tief gehen. Also ich weiß, ich habe noch einen Schuss
Das ist die Fähigkeit, dann in so einer Dauerleistung mit dem Dimmer zu arbeiten und nicht mit dem Lichtschalter arbeiten zu müssen.
Exakt, ja, genau. Und wenn du mit dem Dimmer arbeiten kannst, dann kannst du dich, wie es Matthews gemacht hat, auf Distanz halten. So, du siehst den noch und du kannst immer wieder ein Stückchen näher kommen und hast dann, weißt dann genau, ich habe diesen einen Schuss, mit dem kriege ich diese Lücke, die jetzt aktuell da ist, kriege ich nochmal zu. Und das macht er dann. Er fährt dann wieder ran, früher sogar als die Kuppe. Und irgendwann attackiert er den einfach da und Bettiol platzt. Und dann geht er in die Abfahrt rein und hat direkt 10 Sekunden und fährt das Ding halt zu Ende, was halt Wahnsinn ist. Also wenn du mir an dem Zeitpunkt, wo er ihn gedroppt hat, hättest du mir, also ich habe schon gedacht, so, okay, der fährt wirklich gut, kontrolliert macht er richtig gut, aber ich hätte nicht gedacht, dass er nochmal ranfährt, weil Bettiol, der muss halt richtig an Leistung verloren haben irgendwann.
Ja, der ist rangefahren und direkt dran vorbei. Der hat auch da nicht mehr dran zweifeln lassen, hat ja auch gar nicht irgendwie Bettiol mitgenommen, sondern ist ja ran links vorbei, oder ich weiß gar nicht, von sich aus links, glaube ich, dran, direkt die Lücke mitgenommen. Das war ja auch wirklich Souveränität, sodass Bettiol auch geguckt hat, sieht den noch und bleibt auch wirklich sitzen, weil er genau weiß, ja, das war's jetzt. So,
ja.
Er hatte ja so ein bisschen darauf gehofft, dass er da hinten raus crackt und hat vielleicht auch ein bisschen überpaced. Ich weiß gar nicht, ich würde ganz gerne mal die Daten sehen. Beide laden leider nicht hoch. Ich hätte ganz gerne mal gesehen, ob Betjul wirklich nochmal langsamer geworden ist und Matthews dann auch quasi die Gewissheit hatte, okay, ich springe da jetzt drüber, das war's, der geht jetzt hier gerade hoch. Oder ob es wirklich einfach ist, dass er konstant weitergefahren ist und Matthew die ganze Zeit mit dem Dimmer auf, ich sag mal, auf 98% stand und dann halt am Ende aufziehen konnte. Das wäre auch interessant zu sehen.
Also ich jetzt an Betjul Stelle auf jeden Fall hätte ich viel anders gemacht, weil wenn du da ranfährst, ich wäre nicht an Matthews rangefahren eigentlich.
Genau, die Karte umzudrehen. Also dass er quasi von hinten sagt, okay, ich sehe dich, ich fahre jetzt nicht mein Tempo, sondern ich lasse dich so ein bisschen selber vielleicht verhungern und kontrolliere meine Pace auf deine Pace.
Mhm. Und gehe dann irgendwann 500 vor der Kuppe drüber, so dass es zu lang ist für so einen spritzigen Sprinter-Fahrertyp wie Matthews, aber dass er das einfach über die Kuppe drüber zieht, weil dann crackt er ihn auch psychologisch.
Ja, ich wollte gerade sagen, Flandern-Rundfahrt hat ja damals ja auch gezeigt, dass er das kann mit dieser langen Attacke. Also der weiß ja auch, dass er so ein 2 Kilometer langes Finale fahren kann.
Ja, und dann ist es nämlich so, wenn du dann über die Kuppe, wenn da jemand drüber fährt, dann crackst du den halt auch psychologisch. Anders so, wie es jetzt war, der fährt vorbei, du merkst, dass Matthews so, ich fahre jetzt einfach erstmal weiter mein Tempo. Moment mal, Alter, der wird auch nicht mehr schneller. Dann kommt natürlich wieder Hoffnung auf. Und diese Art von Taktik, ich bin jetzt niemand, der an einem Anstieg wirklich schon mal richtig schnell Radrennen gefahren ist. Deswegen ist mir das eher fremd gewesen. Aber Louis Manches hat es gesagt, auf der Etappe nach Alpe d'Huez, über die wir bestimmt noch sprechen. Aber er hat gesagt, die ersten Kilometer war es ihm recht, dass Pidcock vorne alleine war. Und er hatte ja irgendwie so 6-7 Sekunden. Und er wollte halt einfach auch nicht ranfahren, weil er gesagt hat, so, dann weiß ich zu 100%, dass der Typ vorne, also Pidcock, auch gerade 100% Commitment abgibt. Und sein Plan war eigentlich so zu warten und dann irgendwann ranzufahren und drüber zu fahren. Und so hättest du es auch als Betjul machen können. Du hättest einfach warten können, du weißt dann, Matthews fährt in dem Moment Vollgas, das willst du erreichen, dass der nicht irgendwie Halbgas fährt. Und du bleibst dahinter auf Sichtweite, weißt, ich kann es zuspringen und drüber springen und springst dann über die Kuppe drüber und brichst ihn dann auch psychologisch, weil er dann denkt, okay, das war's. Aber du hast halt einen Schuss, wenn du ihn dann nicht abstellst, so richtig, dann wird's schwer, auch für dich wieder psychologisch zu denken, so, scheiße, ich habe den jetzt attackiert, aber der ist nicht weg und der merkt das jetzt und dann kommst du auch in so eine Spirale, so, scheiße, ich kriege aber nicht mehr Watt raus und dann brichst du halt ein.
Sollte vielleicht jeder auch schon mal gemerkt haben, der zu Hause mal mit einem Kumpel einen Berg gefahren ist, von vorne fährt, dieser psychologische Druck, dass dein Bro dahinter fährt und du jetzt gerade automatisch immer schneller wirst, obwohl es ja gar nicht willst, weil du irgendwie die Erwartung hast, du musst das Tempo da von vorne irgendwie aufziehen, nach dem Motto, ich fahre den vom Hinterrad ab, was absolut ja nicht stimmt. Ich kenne es auch noch häufig aus der anderen Perspektive. Kumpel von mir, der immer von vorne gefahren ist und der hat es nämlich geschafft, auch ein Riesentalent, nicht einmal, wenn wir schnell hochgefahren sind, wir waren zu dritt, der eine ist dann halt vorher gecrackt, ich war so die mittlere, ich sag mal mittlere von der Leistung, der hat es geschafft, nicht einmal von vorne sich umzudrehen. Der hat nicht einmal sich umgeblickt. Der ist von vorne gefahren, ist seinen Stiefel gefahren, der ist nicht aufgestanden, der saß, hoher Gang, ist einfach gefahren. Und ich bin einfach hinter ihm gecrackt mental, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Das sieht nämlich so souverän aus, wenn sich einer nie umdreht und einfach von vorne fährt. Da denkst du, ja komm, der hat noch 10, 20 Watt Reserven. Wenn ich hier aufstehe, dann fährt er halt los. Und so hat er mich jedes Mal mental niedergehauen.
Ist auch wie wenn du an jemanden vorbeifährst. Du holst jemanden ein, den du nicht kennst.
Ja.
Und da hängt er dir im Hinterrad und denkst so, scheiße, jetzt habe ich ihn überholt. Und jetzt denkt er sich so, was war das denn? Das ist der gleiche psychologische Druck. Ich glaube, das hat auch wirklich jeder mal erlebt. Aber es war wieder eine Ankunft hier, die nicht enttäuscht hat. Und hat Spaß gemacht, die Etappe zu gucken. War eine gute Dynamik dann am Ende drin. Ein guter Kumpel von Tadej Pogacar hat gewonnen. Ich finde es super sympathisch, muss ich sagen, Pogacar. Mhm. Wie er nach den Etappen auch sehr oft bei den Siegern ist, denen gratuliert und du siehst auch bei der Etappe, wo er das gelbe Trikot verliert, wo er zu Vingegaard hingeht und halt wirklich ihm gratuliert, dabei lacht und er ist ein fairer Sportsmann. Also wir haben jetzt ein Video rausgebracht über seine Leistungsfähigkeit, wo halt extrem viele negative Kommentare sind zum Thema Doping, da haben wir keine Ahnung, da stecken wir nicht drin, da haben wir keine Ahnung, was da im Hintergrund abläuft, aber so auf den wie ich es beurteilen kann, was ich so sehe, ist das schon irgendwie ein fairer Sportsmann. Und das gefällt mir an ihm. Und deswegen hätte ich tatsächlich auch kein Problem damit, wenn der ein drittes Mal die Tour gewinnt. Wogegen ich bei einem Chris Froome, wo ich jetzt nicht sage, der ist ein unfairer Sportsmann, aber ich hatte auch irgendwann keinen Bock mehr auf den. So, ich wollte jemand anders siegen sehen. Ja. Und bei Pogacar ist es halt einfach, er ist sympathisch, er hat eine attraktive Fahrweise eigentlich. Er gönnt anderen Fahrern was. Und ja, außer Lennart Kemner das gelbe Trikot, das war so ein bisschen blöd, aber es ist für mich ein ganz guter Entertainer, auch auf der Etappe nach wo er das gelbe Trikot verliert, wo er dann da im Tal dem Kameramotorrad irgendwie, was auch immer er da angezeigt hat, mit diesem, wahrscheinlich die Jungs stehen richtig auf dem Gas heute.
Ja,
das ist halt schon lustig. Das ist jetzt ein bisschen in die Hose gegangen, die ganze Sache, aber grundsätzlich mag ich die Fahrweise.
Was ihm selber zu Verhängnis wird, ist natürlich, aber auch sein großer Vorteil, ist halt, er spielt Radrennen, hatten wir schon mal gesagt.
Wie Van der Poel auch.
Ja, genau. Er reagiert halt schnell, auch emotional impulsiv im Sinne von hinterher und ich sehe rot, wenn jemand attackiert, da springe ich hinterher und verliert manchmal auch ein bisschen seinen Kopf, glaube so ein bisschen das, was damals Wiggins ausgemacht hat, dass der wirklich sehr kalkül gefahren ist. Er so ein bisschen in der Situation, dass er sehr, fahrerisch emotional reagiert und das wird ihm jetzt bei einer 3-Wochen-Tour zum Verhängnis, weil das geht halt nicht immer gut. Du hast gerade schon ihn angesprochen, du konntest ihn nicht mehr so häufig sehen. Chris Froome damals, als er gewonnen hat. Ich wollte überleiten, deswegen grätsch jetzt rein.
Ein Punkt noch. Ich finde es eigentlich lustig. Du hast in Team Jumbo-Visma hast du einmal Wout van Aert, sein großer Konkurrent Mathieu van der Poel, unterschiedliche Fahrweise. Wout van Aert kalkuliert, sehr, sehr kühl, würde ich sagen. Und van der Poel extrem explosiv. Und dann hast du Pogacar gegen Vingegaard auch bei Jumbo-Visma. Du hast bei Jumbo-Visma die beiden kalkulierten Fahrer und in den anderen Teams, die großen Konkurrenten, sind immer die Leute, die halt einfach die Radrennen spielen. Und es ist so ein bisschen die Strukturierten gegen die Unstrukturierten, nenne ich es jetzt mal.
Und dann hast du dann noch so Fahrer wie Geraint Thomas, der auch nur noch in die strukturierte Richtung zählt. Und dann hast du aber auch Fahrer wie Carapaz, wo man es nicht so ganz weiß. der turnt ja irgendwo dazwischen. Der macht nur dann strukturiert, wenn
Geraint Thomas sagt. Wollte ich ganz kurz noch was zu sagen. Ja. Fährt eine unglaublich gute Tour.
Absolut.
Und fährt auch laut eigener Aussage und nicht nur laut eigener Aussage, sondern auch laut Kalkulationen deutlich stärker als in dem Jahr, wo er die Tour gewonnen hat. Das ist halt, der fährt, wenn man sich die Alp d'Huez-Zeiten anguckt, wie schnell die da hochgekarrt sind, muss ich sagen, macht mir ein bisschen Sorgen, wenn man da unter 40 Minuten hochfährt oder unter, was hatten sie jetzt, glaube ich, eine knappe 39er Zeit, ich müsste es nochmal nachgucken. Auf jeden Fall ist es die schnellste Zeit seit 2006 gewesen, als Carlos Sastre da hochgeknüppelt ist. Und die waren vorne in den Top 20 der Zeiten jemals gemessen. Und das, obwohl sie halt auch teilweise mal ein bisschen rausgenommen haben, wenn nach Pogacars Attacken, also Pogacar und Vingegaard hätten da deutlich schneller hochfahren können.
Und ein Galibier noch als Vorleistung hatten und nicht zu vergleichen damals mit, als das ein Bergzeitfahren war. Jetzt hast du mir nämlich die Überleitung
geklaut.
Du hast mir die Überleitung geklaut. Ich wollte nämlich sagen, Chris Froome, hast gesagt, den willst du nicht mehr so oft siegen sehen. Wie findest du denn seine Leistung auf einmal, wenn er es noch wirklich schafft, aufs Podium da so eine Etappe zu fahren? Ist es dann eher sympathisch oder ist das so auch nicht schon wieder der?
Na, das ist jetzt wie bei allen Fahrern, wo du sagst, okay, die sind dominant, dann kannst du sie nicht mehr sehen, dann sitzt du eine Zeit lang weg, dann finde ich es auch wieder ganz cool.
Ja, natürlich,
also ich hätte mich schon gefreut, wenn Chris Froome da irgendwie, oder was heißt gefreut? Ich finde, Tom Pidcock war ein guter Sieger an der Alp.
Ja.
Und Froome als Dritter war genau das richtige Ergebnis. Er hat nochmal einen Fingerzeig gegeben, er ist noch da, er ist längst nicht mehr der Dominator wie früher, aber es gibt ihn noch, er ist jetzt, glaube ich, 25. der Tour, und ja, war ganz cool, hat mich gefreut. Sein Fahrstil ist immer noch nicht sehr attraktiv, ich habe gestern nochmal irgendwie so eine Tour de France Replay gesehen, der ist genau der gleiche Fahrstil, nur dass da ein bisschen mehr Power aus den Beinen kam und das ein bisschen kraftvoller aussah.
Er sitzt auf einem anderen Bike, hat andere Farben an, andere Klamotten, aber fährt genau so. Nur der Lenker ist schmaler. Das ist mir aufgefallen. Ja. Das sieht ein bisschen komischer aus als früher.
Ja, das mag er bestimmt nicht. Das ist ja voranschreitende Technik. Das ist nicht so sein Ding. Der ist ja auch was gegen Scheibenbremsen.
Das dauert.
Jetzt mittlerweile auch was gegen Zeitfahrräder. Nee, finde ich auf jeden Fall cool, dass er da vorne rumgeturnt ist. War sicherlich selber relativ weit weg von seinen schnellsten Zeiten Alp d'Huez hoch.
Ja.
Ja, und dann hast du mit Tom Pidcock jemanden, das haben wir, glaube ich, auch schon mal gesagt, der vergisst einfach, dass das sein zweites Profi-Jahr ist. Der ist jetzt 10. der Tour. Und hat die Alpe-d'Huez-Etappe gewonnen, hat ja auch schon Baby Giro gewonnen. Das heißt, der, davon werden wir noch relativ viel sehen von dem, glaube ich. Von der Statur her auch natürlich schön klein und leicht. Der kann ein richtig guter GC-Fahrer werden in ein paar Jahren.
Und weißt du, was er auch noch kann? Der kann abfahren wie die Hölle. Was war da denn los?
Oh ja, das war geil. Das war richtig geil. Ich muss jetzt mal schauen, ob wir jemanden bestechen können bei der ARD oder bei Eurosport, dass wir diesen Clip bekommen, wo er Luval überholt. Weil ich finde, dieser Clip ist so, so geil, weil er in 15 Sekunden an einem Beispiel zeigt, was man machen sollte, wenn man abfahren will, schnell abfahren will und was man nicht machen sollte. Also du hast da in wirklich in 15 Sekunden... Und dann hast du den Vergleich nebeneinander. Die fahren ja nebeneinander durch die Kurve. Und du siehst einfach, Pidcock fährt weiter außen an.
Ja.
Federt Bodenwellen mit dem Körper ab und ist jetzt nicht steif auf dem Fahrrad. Und vor allem der Punkt, wo er nochmal richtig rum, wo du siehst, wo er richtig Grip aufbaut, ist da, wo er nochmal mit dem Oberkörper rumgeht. Und den Druck aufbauen, runtergeht und mit dem Druck aufbauen kann. Und Luval sitzt auf der Karre, fährt das Ding zu weit innen an, kriegt die Schläge alle mit von den Bodenwellen, hat den Oberkörper oben und wird halt einfach nach außen getragen bei der Kurve. Und beide haben halt auch, dadurch, dass Pidcock ein bisschen später einlenkt, hat er eine ganz, ganz andere, der trifft den Scheitelpunkt einfach. Und Duval trifft den überhaupt nicht. Und das ist so richtig geil nebeneinander. Und wenn wir das Video bekommen, versprechen wir, dass wir ein Video draus machen. Das wäre halt mega cool.
Ich muss auch dazu sagen, ich habe schon den ersten Nachricht direkt in der Ende der Etappe. Auch Leute, bitte hört auf, mir zu schreiben, in so einer Etappe, was passiert ist. Ich habe das abends teilweise noch nicht gesehen. die Leute spoilern mir was weg. Ich gucke mal nicht auf die Nachrichten drauf. Insta sowieso nicht öffnen. Da hat mir einer auch geschrieben, Lukas, wird Zeit, wieder das Kräftedreieck rauszuholen, wie bei Mohoric. Und dann kannst du mir darum erklären, warum das physikalisch möglich ist, dass er so um die Kurve kommt.
Ja, genau das würden wir dann machen. Ja, da brauchen wir nur das Bildmaterial. Und dann können wir da uns dann ins Werk machen.
Absolut. Eine Kurve später, wer von Education First noch, den er da Chris Froome. Und glaube, einer nochmal ein bisschen später, den von Education First, habe ich gerade nicht auf dem Schirm, war es Nelson Paulus, kann das sein? Auf jeden Fall saß du auch eine ganz andere Art, wie der auf dem Rad saß. Und dann kam Pidcock halt mit seinem, so ein bisschen auch à la Philippe, leicht spielerisch so ein bisschen diese Kurve einlenken. Das war einfach auch eine ganz andere Position auf dem Rad, wie du schon sagst. Auch ganz anders das Gewicht verlagert. Und dann schießt er um die Kurve da rum und hat ihn direkt nach der Kurve schon eingeholt. War auf jeden Fall sehr, sehr eindrucksvoll.
Ich finde es auch dann immer interessant, da sagen Leute, ja, der fährt ja auch ab wie ein Henker, das ist ja auch gefährlich. Ich finde es viel gefährlicher, wenn du eine Abfahrt runterfährst, wie Luval, und das nicht im Griff hast.
Ja.
Weil die, sag ich mal, ob du jetzt damit 70 oder 75 aus der Kurve fliegst, das macht dann keinen großen Unterschied mehr. Das ist beides ziemlich scheiße. Aber wenn du grundsätzlich in die Abfahrt reingehst und dein Rad nicht so richtig im Griff hast, und es ist halt, du siehst einfach bei Pidcock, das ist flüssig, das macht halt Spaß zuzugucken, und du siehst, der hat es im Griff. Und das finde ich dann auch nicht irgendwie gefährlicher als das, was Duval macht, beziehungsweise ich finde es eher gefährlicher, wenn du das nicht trainierst.
Absolut, absolut. Möchtest du noch was dazu sagen? Darf ich ins nächste Thema überleiten, weil ich habe noch ein bisschen was vorbereitet.
Okay, dann du darfst.
Gut, weil es wird nämlich gleich spannend, da können wir direkt angrätschen bei der Tour, und wir können vielleicht eventuell das direkt noch aktualisieren, was sie gerade hier für einen Send von uns geben. Und zwar habe ich mich noch weiter mit dem Bergtrikot beschäftigt. Lennart, wir stehen, was heißt kurz davor, die Chance ist wirklich greifbar, dass ein deutscher Fahrer zum ersten Mal das Bergtrikot nach Paris fahren könnte. Das wäre legendär und gefährlich für seinen Bart, habe ich gehört. Das kann sein, dass er nach ab ist. Simon Geschke, zumindest hatte Marcel Wüst gesagt, da wird auf jeden Fall der Bart danach abrasiert. Simon Geschke könnte rasieren, und zwar das Bergtrikot. Er hat gerade 58 Zähler, stand jetzt gerade unserer Podcast-Aufnahme. In 3,3 Kilometer kommt die nächste Wertung gerade auf meinem Livestream, und er ist vorne wieder mit dabei. Er holt sich vielleicht die nächsten Punkte gleich wieder. Können wir nochmal live aktualisieren, falls es so sein sollte. Und zwar habe ich mich damit beschäftigt, geguckt, wie ist er es rausgefahren? Und ich kann erstmal abschließend sagen, Bergtrikot, auch da, ne, braucht man jetzt auch nicht groß diskutieren. Das ist ein Trikot für Sammler von Anstiegen. Das ist nicht der schnellste Bergfahrer. Also das ist halt einfach so. Wenn man irgendwann anfängt, Segmentzeiten vielleicht zueinander zu vergleichen, dann könnte man sagen, ja gut, wir messen einmal die Zeit unten Alpe d'Huez und oben, und dann ist der schnellste Fahrer der Bergfahrer. Dann könnte man auch meist den gelben Trikot oder zumindest den zweitplatzierten auch das Trikot direkt geben. Das ist eine schlaue Fahrweise, ist offensive Fahrweise, ist eine effiziente Fahrweise zum Teil, und es ist vor allem halt schlau zu gucken, wann investiere ich meine Körner und wann nicht. Und Simon Geschke hat mittlerweile zusammengerechnete über 600 Kilometer in Ausreißergruppen, um sich dieses Trikot zu erarbeiten. Und das macht er gerade fantastisch. Er hat an insgesamt jetzt 5 Etappen gepunktet. Dazu zählen dann Etappe 7, 11, 14, 16, ich glaube 9 war dazwischen. Ich glaube, das war Planche de Belleville. Und ich habe mir mal ein bisschen den Spaß gemacht und habe mir das mal näher angeschaut. Und zwar finde ich sehr, sehr interessant, es gibt halt Tage, da ist das, sagen wir mal, nicht einfach, ist es sowieso nicht, aber es gibt Tage, da sammelt er viel Punkte für seinen Effort und manchmal ist es, am Ende muss man es ausrechnen und sagen, ist es katastrophal, was er da leistet und wie viele Punkte dabei rauskommen. Das ist so ein bisschen Magnus Cort Nielsen auf den ersten 6, 7 Etappen. Das kostet richtig viel Sprit, aber am Ende in der Gesamtrechnung hast du dann 7 Punkte. Kannst du auch einmal auf Platz 2 über eine erste Kategorie fahren. Hast du dann auch irgendwie 8 Punkte. Und so ist es, dass ich mir so ein bisschen mal rumgerechnet habe. Und echt, das ist sehr interessant. Es hat, Geschke hat an Etappe 7 zum Beispiel seine ersten Punkte geholt. 4 Punkte, Etappe 7. Das waren 130 Kilometer in der Ausreißergruppe. Gut, da kann man halt sagen, ja gut, das sind die ersten Punkte, da war noch nicht klar, dass er auf das Trikot geht. Wir haben einen TSS pro Punkt, also TSS-Score pro einzelnen Bergpunkt von 65. Der war 290, TSS hat er innerhalb der Ausreißergruppe investiert, von seiner ersten Attacke bis zum Einholen der Gruppe, also sein Effort. Und in der Etappe 9 dagegen waren es sogar schon 15 Punkte bei 333 TSS. Grob überschlagen, merkt man jetzt schon, oh, das lohnt sich ja mehr. 22 TSS pro einzelnen Bergpunkt. Und Etappe 11 hat er richtig gescored, das war Col du Grenant und Galibier. Hat er, ist er, glaube ich, waren 6 Punkte am ersten Anstieg, dieser kleine, kurze Montvignier heißt er, glaube ich. Dann beim Telegraph hat er noch was gesammelt und nachher beim Galibier, zweiter, hinter Varambagi. Und hat dann bei 326 TSS Invest 24 Punkte rausgezogen. Was am Ende hieß, 10 TSS-Scores pro einzelnen Bergpunkt. Oder umgerechnet, jetzt kommt danach nämlich die beschissenste Etappe, am Etappe 14, hat er selber auch gesagt, war richtig wasteless. 3 Punkte. 3 Punkte hat er gesammelt und war 154 Kilometer in der Ausreißergruppe, 321 TSS-Score. Der hat einfach 89 TSS pro einzelnen Punkt oder verglichen in Kilojoule, 1200 Kilojoule pro einzelnen Bergpunkt musste er investieren an Etappe 14. Und in Etappe 11 waren es dann in Anführungsstrichen nur 117 Kilojoule pro Punkt. Das heißt, das finde ich sehr, sehr spannend, du musst dir halt einfach die Etappen raussuchen, wo du schlau auf die Punkte fährst, im richtigen Moment auch teilweise vielleicht abspringst, wie Etappe 16, ich führe den Monolog ein bisschen weiter aus, kannst gleich wieder, sorry, wo er sich 12 Punkte angelt, weil er es schafft, auf der ersten Kategorieanstieg sieht er, also er fährt die Gruppe von vorne an, er sieht 2 Fahrer, die den Caruso vorne und noch 2 andere, ich glaube, Hugo Uhl war ja noch dabei, und dann fährt er quasi von vorne, sieht, okay, ich kriege die vielleicht, fährt einen 15-Minuten-Effort bei 360 Watt, das ist ungefähr seine Schwelle, mal mehr, mal weniger Sweet Spot, EB, leicht drüber, drunter, und ich habe es mir genau angeschaut. Ich habe seine VC Max ausgerechnet, du kannst die prozentuale Ausschöpfung seiner VC Max sehen. Der fährt die ganze Zeit Schwelle, 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 und irgendwann kommt der Punkt, wo er sieht, jo, die beiden kriege ich jetzt und ich ziehe das durch bis oben hin. Und dann zieht er auf. Und dann macht er nämlich den Lichtschalter, dreht er nämlich hoch. Wissend, dass er direkt über der Kuppe krachen geht. Den Dimmer, genau. Den Dimmer aufdrehen. Ja. Und wissend, dass er direkt über der Kuppe krachen geht oder halt einfach seine Pause braucht, dreht den Dimmer hoch und fährt nachher bis eine...
Du musst dich irgendwann unterbrechen, weil du musst den Leuten noch einen Grund geben, das Video zu gucken. Sag nicht, welche Wattzahlen er fährt. Das verraten wir nicht.
Okay, und das verraten wir nicht, und das hört ihr dann nachher, oder seht ihr dann im Video, was übrigens heute kommt. Und deswegen bin ich sehr, sehr großer Fan gerade von Simon Geschke, der, wenn er jetzt so weitermacht, sehr, sehr gut dahin steht, sich vielleicht das Bergtrikot wirklich bis Paris zu sichern.
Ja.
Und die Kunst ist es gerade, was ich fantastisch finde, der muss sich die Etappen raussuchen, an denen er die Punkte sammelt, entscheiden, wie lange er dranbleibt auf dem Gas, also es kostet ja immens viel Energie, im richtigen Moment vielleicht abzuspringen, zu sagen, okay, jetzt hole ich mir keinen mehr, jetzt hole ich mir keinen Punkt mehr, denn jetzt lohnt sich das nicht mehr mit dem Invest, siehe TSS pro Punkt, um jetzt gerade in aktuell stattfindenden letzten Pyrenäen-Etappen da nochmal ausreichend Punkte zu sammeln, und er ist jetzt gerade 1,5 Kilometer vor der nächsten Bergwertung in der Spitzengruppe, und gleich kann ich nachliefern, ob er es schafft oder nicht.
Gut, das war jetzt die Podcast-Version von einem Video. kommen wir doch noch auf die, also ich finde es erstmal krass, dass es noch keinen deutschen Bergtrikot-Gewinner gab.
Ja.
Das finde ich krass, hätte ich nicht gedacht. Jetzt haben wir über die Etappen, die gefahren sind, schon gesprochen. jetzt kommen noch mal Etappen. Wir haben gerade eben schon ein bisschen über die Etappe heute gesprochen. Kürzere Anstiege, nicht in die Höhe. Danach eine Etappe über den Col d'Aubisque. Ist wieder ein längerer Anstieg, aber geht auch nicht, führt auch nicht so hoch wie in den Alpen. Das heißt, wir haben jetzt zwei Bergankünfte noch und ein Zeitfahren. Wer gewinnt die Tour?
Mit Ausführung oder nur Name?
Ja, kannst du natürlich auch ein bisschen was dazu sagen. Nicht ganz so lang wie die Ausführung von gerade, aber ein bisschen das gönne ich dir.
Nein, alles gut. Es gewinnt natürlich Jonas Vingegaard. Ich sehe da jetzt nicht mehr Pogacar vorbeifahren, obwohl ich es mir natürlich wünschen würde, dass es nochmal irgendwie so ein richtig spannendes Battle wird. Ich muss jetzt gerade sagen, um dir noch eine Chance zu geben, jetzt bevor du den Tipp abgibst, wir sind gerade am Col d'Aspin, 900 Meter vor Ziel, und es sind schon Mikkel Bjerg und Mark Hirschi krachen gegangen. Also das nur als Info. Jetzt kannst du deinen Tipp abgeben.
Das hätte ich auch erwartet. Ja, ich denke, beide sind auf genau einem Level und haben, wie wir eben schon gesagt haben, unterschiedliche Stärken nochmal auf einem extrem hohen Level. Teamproblem natürlich bei UAE mit Covid und allem.
Ja.
Bei Jumbo gab es auch ein paar Stürze. Ich sag einfach mal, Pogacar gewinnt.
Oha, interessant.
Damit ich mich hier, damit wir hier auch eine andere Meinung haben oder einen anderen Tipp. Es muss aber dafür nochmal so ein Einbruch von Vingegaard kommen, weil ich glaube, wenn beide auf einem normalen Tag sind, wie gerade eben gesagt, sind sie auf einem ähnlichen Level. Die Pyrenäen liegen Pogacar ein bisschen mehr und das Zeitfahren oder ein Zeitfahren ist sowieso auch mal besser für Pogacar. Der Vingegaard ist auch ein starker Zeitfahrer, ist fast alle Zeitfahren dieses Jahr Top 10 gefahren, außer das Auftaktzeitfahren bei Tirreno, was sehr, sehr schnell war und auch nicht profiliert. Da allerdings wird Pogacar Dritter, was halt eine super krasse Leistung ist für so einen leichten Fahrer. Der muss unglaublich aerodynamisch auf der Karre sitzen. Hier nochmal ein Gruß an Lars Teutenberg, der eben diese Zeitfahrposition eingestellt hat. Und ich denke halt, in dem Zeitfahren wird Pogacar noch ein bisschen Zeit rausholen können auf Jonas Vingegaard. Wenn er jetzt es schafft, heute oder morgen die Lücke ein bisschen zu schließen, haben wir ein extrem interessantes letztes Tourzeitfahren. Und dann können wir Jumbo-Visma einfach nur die Daumen drücken, dass ihr Schrecken vom Planche de Belfi 2020 nicht nochmal aufkommt und wieder ein Jumbo-Fahrer im letzten Zeitfahren das Trikot verliert.
Die potenzielle Möglichkeit bestünde auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, es müsste sich wahrscheinlich auf der heutigen Etappe einen Vorentscheid dann kristallisieren, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass es, sagen wir mal, bis zu 20, vielleicht noch 30 Sekunden Unterschied im Zeitfahren geben könnte.
Das ist aber relativ lang. Ich glaube, das ist über 40 Kilometer, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist eins der längsten
Zeitfahren. Wie früher, ne? Wie früher.
Seit lange, genau. Das heißt, wenn du da auch einen miesen Tag hast, dann kannst du da auch richtig viel verlieren. Ich glaube, heute oder morgen, wenn der die Lücke nochmal so um 30, 40 Sekunden zukriegt, dass es so bei 1,20 ins Zeitfahren geht, dann kann man schon mal nochmal sagen, so, okay, hier kann noch was passieren. Wenn der mit den 2 Minuten 20 in das Zeitfahren geht, die er jetzt hat, dann glaube ich nicht, dass da viel passiert. Das ist meine Einschätzung, zu welche Lücken kann man da rausfahren.
Absolut. Klar, das ist natürlich dann die Frage. Und das wollte ich gerade sagen, also es muss ein bisschen heute der Vorentscheid sein. Es muss also sich Pogacar eigentlich von Vingegaard schon distanzieren heute, Zeit rausholen, eventuell morgen auch nochmal und dann vielleicht die letzten Sekunden im Zeitfahren. Wäre auch da. Du bist ja immer für den, der nicht gerade dominiert. Auch wenn ich jetzt tendenziell dafür mich freue, wenn Vingegaard gewinnt. Aber wenn jetzt nochmal Pogacar wieder den Hebel rumreißt, muss ich sagen, dann feiere ich ihn auch dafür.
Auf jeden
Fall. Das wäre dann doch irgendwie ein sehr spannender Verlauf. Apropos spannend, Simon Geschke holt sich gerade die nächsten 6 Punkte. Platz 3 an der Kategorie 1.
Sehr, sehr schön. Du brauchst mich übrigens jetzt nicht fragen, welche Teamtaktik Team UAE anschlagen wird, weil es gibt kein Team UAE mehr, das wollte ich jetzt sagen. Ich brauche jetzt nicht, das muss jetzt hier von Tadej Pogacar alleine einfach über...
Dann möchte ich die andere Frage stellen, kannst du direkt nämlich ausführen. Wenn du Tadej Pogacar wärst mit deinen relativ guten Beinen, muss man sagen, jetzt kein Einbruchbeine und Vingegaard geht auch nicht krachen. Wir haben uns das gestern schon ein bisschen angeschaut, ich fand es ein bisschen planlos bei der 16. Etappe, aber was würdest du denn tun?
Ich fand es doch gar nicht so planlos, muss ich sagen, weil er hat tatsächlich dann irgendwann angefangen. Ich fand, er war in der Gruppe relativ weit hinten und ist dann losgefahren und hat das erste Mal eine Chance gehabt, dass ihm Vingegaard nicht irgendwie so direkt am Hinterrad klebt, weil er ein bisschen weiter weg war von ihm. Er kam mit ein bisschen Schwung und dann hat er tatsächlich auch mal die Abfahrt rein attackiert. Also er hat schon irgendwie seine Taktik ein bisschen umgestellt. Er hat jetzt nicht gedacht so, okay, ich fahre jetzt die ganze Zeit hier berghoch so schnell wie ich kann, sondern er hat dann gesagt, okay, den schüttel ich wahrscheinlich nicht ab. Berghoch, dann versuchst du halt in die Abfahrt rein. Dann hat Wingard die Lücke relativ schnell wieder zugekriegt. Ich glaube, Pogacar ist ein bisschen besser in der Abfahrt. Mhm. Aber jetzt auch nicht so, dass er sagt, okay, ich, und ich glaube, er hat auch jetzt nicht so Bock, die Tour zu gewinnen, dass er jetzt sagt, er geht hier so 105% Risiko. Was ich machen würde, das kann ich dir irgendwie nicht sagen. Also das kommt natürlich auf die Beine an. Ich würde halt schauen, dass ich, aber das ist halt auch eine super schwere Aufgabe, ne? Dass die Jumbo-Jungs, die noch da sind, dass die halt irgendwie relativ schnell weg sind, damit du ihn alleine hast. Aber auch dann wird es extrem schwer, das taktisch zu lösen.
Absolut, das möchte ich auch gar nicht runterreden. Mir ging es so ein bisschen auch mit dem Plan los darum, dass ich fand es auch sehr, sehr interessant. Er hat mal genau was anderes versucht. Er wusste, er kann halt diese mit der Beschleunigung halt ein Loch zu Vingegaard reißen. Jetzt ist es so, da hat er es auch wirklich geschafft, Vingegaard zu isolieren. Sepp Kuss bleibt ja irgendwie sitzen, der kann seinen Stiefel fahren, mehr aber auch nicht weniger. Der guckt dann immer so ein bisschen, ja, soll ich weitermachen? Ja, alles klar, dann fahre ich wieder. Und am Ende freuen sich alle, dass sie die Leistung kalkulieren können. Es ist halt, der hat ihn geschafft zu isolieren. Und dann habe ich gedacht, ich weiß, es ist nicht einfach, aber ist es dann vielleicht sinnvoll, das Tempo ein bisschen versuchen draufstehen zu lassen, dass du ihn erstmal so ein bisschen zwingst, sich von seinen Kollegen zu entfernen? Er hat ja auch keinen mehr. Ist es so, dass du dann, also er hat ja irgendwie attackiert, Vingegaard fährt ran. Und dann ist der Moment, natürlich sollst du nicht die ganze Zeit den Berg hochziehen, den Anfahrer für ihn spielen, aber das ist so ein bisschen der Moment, wo er dann so ein bisschen rumguckt und dann halt schaut, okay, der ist dran, dann höre ich wieder auf zu treten und warte, bis Jumbo Visma seine zwei Fahrer wieder ranholt. Wo ich mir dann denke so, ja, vielleicht musst du da ein bisschen mehr investieren, um halt wirklich eine Entscheidung zu erzwingen. Es war ja nochmal, das war der erste Anstieg, da kam ja noch einer. Wäre das eine Möglichkeit gewesen? Oder sagst du halt, nee, das lohnt sich gar nicht.
Ja, ich glaube, das kommt ein bisschen darauf an, dass das, was du gerade sagst, werden wir eher heute oder morgen sehen, so eine Art Taktik. Weil jetzt versucht es halt noch wirklich abzuhängen auf die Art und Weise. Und ich glaube, wenn das heute nicht klappt, dann wird er halt nochmal weiterfahren. Und dann sagt er sich halt, okay, gut, dann fahren wir das jetzt zu zweit aus. Ich fahre jetzt weiter, dann sind wir safe zu zweit, dann kommt auch keiner mehr von hinten und dann muss er halt einfach hoffen, dass er einbricht. Aber ja, Vingegaard hat irgendwie so alle Trümpfe auf seiner Seite und kann jetzt halt abwarten. Und die Frage ist halt, ob Pogacar weiß, wo Vingegaards Schwächen liegen. Ich kann das aktuell nicht sagen. Alles, was halt so ein bisschen kürzer ist, fände ich.
Er sollte sich das Video anschauen.
Ja, tendenziell eher für Pogacar besser. Dann, genau, hier die Empfehlung, das Video, was wir bald rausbringen werden, zu dem Thema, ist eine absolute Empfehlung für Pogacar. Ich glaube, es kommt aber zu spät für Pogacar.
Ich glaube auch.
Und er kann nicht so gut Deutsch.
Okay, dann wird es halt schwierig. Ja, okay, also du sagst halt, es ist dann eher, sagen wir mal, seine Stärken nutzen auf den kürzeren Zeiträumen und so ein bisschen auch mit Attacken versuchen, ein Loch zu erzwingen, um vielleicht Vingegaard abzuhängen und da ein bisschen Zeit rauszufahren. Wäre jetzt so ein bisschen die, ich sag mal, in die Glaskugel der Zukunft, wie es hätte sein können, wenn Pogacar gewinnen würde. Und Vingegaard covert ja prinzipiell erstmal alles und ist einfach auch wahrscheinlich nur froh, ich bin dran und muss jetzt auch nicht mehr reagieren, nicht mehr agieren, ja. Ich reagiere nur. So sehen wir dann wahrscheinlich in den nächsten Tagen nicht allzu viel Änderung im GC, wenn jetzt keiner der beiden einbricht, ja.
Genau, ja. Und da bin ich einfach mal gespannt, was so die zwei Tage kommen. So, Vingegaard sah letztes Jahr auch konstant aus bei Natur,
ja.
Hat er keinen schlechten Tag und ja, ich denke, wir gucken uns das hier auch nochmal an, ein bisschen bevor wir heute in die Stadt fahren, nach Chicago und ja. Du wirst, wenn du eine freie Minute hast, sicherlich auch nochmal hier das Finale angucken.
Damit wir euch nächste Woche sagen können, was natürlich passiert ist. Wir bereiten das vor. Wir würden auch sagen, wir machen nochmal einmal ein Recap, weil irgendwie müssen wir ja GC nachher noch ausanalysieren.
Ja.
Das heißt, es gibt auch nochmal eine Tour nächste Woche back zur alten Tour, eine Tourfolge. Dann, achso, ganz kurzer Hinweis, ich will es noch einmal von dir wissen. Wer gewinnt in Paris? Den Sprint. Du als Sprinter.
Wer ist denn noch da? Wir haben noch Grunewegen, Philipsen.
Ja.
Ist Caleb Ewan noch im Rennen? Ich glaube schon, ne?
Ich glaube, Caleb Ewan fährt noch.
Ja. ich würde sagen, Philipsen ist jetzt nicht der schwerste Sprinter. Also Grunewegen, ja. Hätte ich jetzt gesagt, kommt auf den Pflaster eigentlich immer ganz gut klar.
Genau.
Er relativ schwer ist. Aber Philipsen ist da auch schon Zweiter geworden letztes Jahr und hatte ziemlich gut Überschuss. Und der ist für mich eigentlich der schnellste Fahrer im Rennen, der einmal fake gejubelt hat und einmal wirklich gejubelt hat, was ihm dann auch zu gönnen war. Und ich glaube, der gewinnt auf der Champs-Élysées, ja.
Okay, hätte ich nämlich jetzt auch so gesagt. Dann gehe ich mit Kronewegen, damit wir natürlich auch da wieder die Konkurrenz haben und können nächste Woche überprüfen, ob das so stimmte. Dann, nächste Woche mal im Podcast. Wir gehen nahtlos dann auch nochmal weiter über, werden uns noch ein bisschen über die Frauen unterhalten, denn auch danach beginnt die Tour de France du Femme, powered by Swift. Und dort wird es auch ein sehr spannender, sehr interessanter Streckenverlauf sein. Das werden wir nochmal mit der ersten Tour de France der Frauenfolge besprechen, wie die Strecke aussieht. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant, weil es, ne, Flachetappen und am Ende halt die Berge. Wird auf jeden Fall sehr geil. Ich bin auch gespannt, was da passieren wird. Und ich wünsche dir jetzt erstmal mal nice Renntage in Chicago. Leg dich nicht ab, Junge. Zeig den Amis mal, wie man um die Kurve fährt. Was the German Tires so herheben und hoffentlich, dass ihr auch noch ein bisschen Prize Money auch macht. Lohnt sich ja, habe ich gehört.
Ja, werde ich erstmal im Science Podcast berichten, dem normalen Podcast sozusagen. Und da kriegt ihr dann auch die Updates, wie es hier läuft. Und der Basti kommt nächste Woche und wir werden dann auch zeitnah mal die ersten Vlogs raushauen zu dem Ganzen. Könnt ihr euch dann auch mal das Ganze dann anschauen, wie es hier aussieht.
Genau, jegliche Verschriftlichungen noch unseres Senfes, den wir hier immer so zum Besten geben, oder die Videos, die ihr da immer anschauen könnt, auf unserem Blog science.cc, gerne mal reinschauen. Und natürlich, was wir schon gesagt haben, die Videos, aktuelle Tour de France Videos. Wir sind jetzt gerade beim 7. Tour de France Video. Ich habe noch die Idee, ein 8. hinterher zu schieben über die ganze Tour de France, den ganzen Load bei eines einzelnen Fahrers. Also wenn euch das mal interessiert, kommt nach der Tour de France nochmal ein, ich sag mal, Tour de France Recap Videos eines einzelnen Fahrers mit allen Powerdaten, Herzfrequenz und wie man in so einer Tour schlechter oder besser wird. Also gerne mal reinchecken. Masterclass Montag, immer wieder draufschalten. Da gibt es aktuelle Informationen über Training, wie ihr besser werdet und wie ihr euch selber auch verbessern könnt. Und damit hätten wir Werbung für jegliche Plattform gemacht. Und ich würde euch sagen, wünsche euch einen fantastischen Morgen, Mittag, Abend, gute Radfahrt, tolles Essen. Ich weiß nicht, was auch ansteht. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
Danke, Lukas. Ciao nach Köln.
Danke dir auch, Lennart. Mach es gut. Ciao.